Lebensraum gestalten. Ein Podcast von Wien Süd. Der Klimawandel. Auf der Weltbühne scheint er derzeit immer mehr zum Randthema geworden zu sein. Trotzdem ist er Realität. Eine Realität, die uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten massiv in unserem Lebensraum und in unserer Lebensqualität beeinträchtigen könnte. Bereits jetzt ist klar, das Pariser Klimaziel von vor 10 Jahren, also eine weltweite Erderwärmung von weniger als 1,5 Grad, das haben wir verfehlt. Aber trotzdem scheint in Österreich immer wieder der Eindruck vorherrschend, so wirklich treffen tut uns der Klimawandel noch nicht, oder doch? Welchen Einfluss kann denn der Klimawandel auf unseren Lebensraum hier in Österreich wirklich haben? Oder hat er vielleicht bereits einen? Unter anderem darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Lebensraum gestalten. Mein Name ist Laura Franz und ich darf euch heute wieder durch diese Folge begleiten. Gleich zu Beginn, was ist denn so der Worst Case, wie unser Lebensraum hier in Österreich sich in den nächsten Jahren durch den Klimawandel verändern könnte?
Der Lebensraum hat sich schon sehr stark verändert. Eigentlich muss man sagen, die Umweltbedingungen haben sich sogar radikal verändert. Wir haben viel mehr Hitzetage und Tropennächte. Und das wiederum bedeutet, dass Übersterblichkeit zum Beispiel ganz stark zugenommen hat.
Das ist Simon Janet, er ist Meteorologe. Aber nicht nur das, er ist auch Stadtklimatologe, Vorstand bei Climate Change Center Austria, der Obmann von Klimakonkret und Geschäftsführer der Weather Park GmbH. Also er kennt sich wirklich aus, wenn es darum geht, wie können Mikroklima und die Qualität von Gemeinschaftsflächen, Innenhöfen, Erdgeschosszonen und Nachbarschaftsräumen zusammenwirken. Bekommt man denn als Meteorologe und Stadtklimatologe auch ein direktes Feedback von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich viel passiert in der Planung, in der Diskussion über Stadtplanung, über Stadtgestaltung mit Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten oder mit Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplanern. Aber es gibt trotzdem immer wieder Formate, bei denen wir auch teilnehmen, wo wir direkt mit Bevölkerung im Austausch sind und mit denen, die einfach direkt betroffen sind von Veränderung, wenn es darum geht, dass Plätze neu gestaltet werden, wenn Stadtteile umgestaltet oder neu gestaltet werden, aber auch in Forschungsprojekten, wenn es darum geht, herauszufinden, wie fühlt sich ein Stadtviertel an, wenn Veränderungen kommen, was passiert dann, was kann man da machen? Da haben wir festgestellt, dass es immer wieder Austausch gibt, dass Austausch gewünscht ist. Und wenn dann der Austausch stattfindet, dann ist er sehr lebendig, sehr intensiv. Es kommen nach einer kurzen Aufwärmphase, sage ich jetzt einmal, kommen dann viele Fragen und geht es um Verständnis. Und dann ist für mich auch immer wieder das Interessante, dann sind eigentlich die Umgestaltungswünsche recht radikal, teilweise radikaler wie das, was eigentlich geplant ist oder geplant war. Von denen also, die vor Ort sind, vor Ort leben und mit neu gestalteten Umgebungen dann leben müssen.
Teilweise auch radikaler, was dann Schutz des Klimas betrifft?
Das ist ein wichtiger Punkt, also diese Begrifflichkeiten. Für mich ist der Klimaschutz ganz was Zentrales. Klimaschutz bedeutet, dass also der CO2-Ausstoß radikal gesenkt werden soll, beziehungsweise gestoppt werden soll. Das haben wir in Österreich ja eigentlich auch als Ziel. 2040 wollen wir klimaneutral sein. Und dann geht es um die Klimawandelanpassung, also um die Anpassung an die unausweichlichen Folgen von dem, was eigentlich schon passiert oder passiert ist oder was in den nächsten Jahren noch passiert, im Sinne von dem, dass wir immer höhere Temperaturen bekommen und dadurch ganz andere Umweltbedingungen haben.
Das heißt, bei einer Neugestaltung von zum Beispiel Freiraum muss man beides mitdenken. Einerseits, wie man das Klima schützen kann, aber auch, wie man es schon anpasst für den Klimawandel, der schon passiert ist.
Ja, das ist richtig. Es geht aber eigentlich darüber hinaus. Beim Klimaschutz, das ist für mich eine große strukturelle Fragestellung, wo einfach Politik ganz stark gefragt ist, Vorgaben zu machen, Vorgaben zu geben, damit eben Ziele dann eingehalten werden können, beziehungsweise auf Ziele hin gearbeitet werden kann. Bei der Klimawandelanpassung, die passiert ganz oft ganz lokal. Da geht es darum, wie wird eine Straße umgebaut, neu gestaltet zum Beispiel. Wie werden Gebäude gebaut? Wie werden Stadtteile, wenn sie neu gebaut werden? Wie werden die dann aussehen? Aber auch ganz wichtig, wie ist es in der Bestandsstadt? Also dort, wo es schon Stadt gibt, wie schaut die aus? Wie wird die umgestaltet, so dass sie weiterhin lebenswert ist?
Gibt es da, wenn sich die Menschen einbringen, auch unterschiedliche Erwartungen, jetzt je nach Bevölkerungsgruppe oder auch wenn man zwischen Stadt und Land unterscheidet?
Was ich mitbekomme, ist, dass es einmal grundlegend so ist, dass am Anfang eher Zurückhaltung angesagt ist und dann aber, vor allem wenn wir dann als Stadtklimatologen erklären, was sind die Fakten, was passiert eigentlich, was erleben wir schon, dann wird eigentlich klar, warum das Umgestaltung oder Neugestaltung notwendig ist. Und gerade im Bestand ist das so wichtig und das ist auch vielen eigentlich schon recht klar, weil es einfach viel mehr heiße Nächte gibt und weil das einfach viele spüren, dass es sehr oft im Sommer richtig unangenehm oder schon störend ist, beziehungsweise dass man eigentlich gar nicht mehr gut schlafen kann und wenn dieser erholsame Nachtschlaf eben fehlt, dann ist man am nächsten Tag nicht so fit und kann die hohen Temperaturen nicht gut aushalten, vor allem dann, wenn es längere Hitzewellen gibt. Es gibt ja Messungen und wenn man sich die Lufttemperaturmessungen anschaut der letzten ca. 140 Jahre, die es in Wien gibt, dann kann man sich anschauen, wie oft gibt es Tage, an denen die Lufttemperatur auf über 30 Grad steigt. Das nennt man dann Hitzetage. Und wenn die dann noch 3 Hitzetage hintereinander vorkommen, dann spricht man von einer Hitzewelle. Die Hitzewelle dauert dann so lange, bis entweder wieder unter 30 Grad fällt. Also wenn es nur einmal auf 25 Grad fällt und am nächsten Tag dann wieder 30 Grad hat und wieder so weitergeht, dann ist immer noch die gleiche Hitzewelle. Genau, das ist dann nicht so, dass die unterbrochen ist. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel in Wien, an der Station Hohe Warte ist das gemessen worden, in den Jahren von 1900 bis 1920 nur einmal 1911 eine dreitägige Hitzewelle gab. Heute gibt es jedes Jahr Hitzewellen. Die sind dann aber nicht 3 oder 4 Tage, sondern das sind dann 20, 30, 40 Hitzewellentage. Also die sind nicht hintereinander dann, sondern im Halbjahr, genau im ganzen Sommer, sind es dann so viele Tage, an denen es Hitzewelle gegeben hat. Das bedeutet, die Stadt ist eigentlich nicht für dieses Klima gebaut, sondern damals, wie viel gebaut worden ist in der Gründerzeit, da hat man sich um Hitze eigentlich keine Gedanken gemacht. Da ist es viel mehr darum gegangen, wie kann man im Winter heizen, wie kann man die Häuser warm halten, anstatt man, dass man natürlich nicht, überhaupt nicht drauf schauen hat, wie geht man im Sommer damit um. Und nicht nur, wie die Häuser innen drin geheizt werden, sondern es ist ja nicht darum gegangen, wie ist der Außenraum für die Hitze angepasst, weil das eben überhaupt keine Frage war, weil es so selten vorgekommen ist.
Das heißt, es ist dann das Bewusstsein, dass es Veränderungen braucht im Bestand in städtischen Bereichen viel höher als im ländlichen Raum, wo ja die Verdichtung bei weitem nicht so groß ist?
Ja, das könnte man meinen, aber das ist nicht so. In der Stadt ist es ja so, dadurch, dass ich ganz viel Gebäude habe, also viele Baumassen, die sich aufheizen können, dann Versiegelung, der Boden ist also zu betoniert oder durch Asphalt auf der Straße versiegelt. Der heizt sich auf durch die Sonneneinstrahlung untertags. Der Boden, aber auch die Gebäude nehmen die Energie von der Sonne auf und speichern die und geben sie in der Nacht ab. Dadurch ist in der Nacht dann die Lufttemperatur in einer dichten Stadt um einiges höher wie in der Umgebung. Das nennt man den urbanen oder städtischen Wärmeinsel-Effekt. Der wirkt auch im Winter. Da hat man in der Stadt den Vorteil, dass man nicht so viel heizen muss wie im Umland. Aber eben im Sommer sind es so 4, 5, 6 Grad Temperaturdifferenz. Und wenn es dann in der Umgebung im Umland 18 Grad hat und in der Innenstadt 24 Grad, dann ist das doch ein Riesenunterschied, vor allem was das eben bedeutet, wie kann man lüften, wie ist das. So einen Effekt hat man natürlich im Dorf nicht unbedingt, weil eben viel weniger versiegelt ist, weil ich nicht so viele Gebäude habe, die sich so stark aufheizen könnten und dann in der Nacht eben die Energie abgeben. Aber was ich natürlich am Land auch habe, ist die Sonneneinstrahlung untertags und die hohen Lufttemperaturwerte. Und wenn ich dann untertags draußen bin, dann geht es viel mehr um die gefühlte Temperatur und nicht um die Lufttemperatur. Und die gefühlte Temperatur, ich meine, das weiß eh jeder, jede, das sagt der Hausverstand, wenn es heiß ist und ich stehe in der Sonne, ist es einfach viel gefühlt, viel heißer, wie wenn ich in den Schatten gehe. Ob das jetzt ein Gebäudeschatten ist oder ein Baumschatten, das ist dann einmal im ersten Schritt schon egal, weil es einfach darum geht, wenn ich aus der Sonne rausgehe, dann habe ich diesen Strahlungsinput, also diesen Energieinput von der Sonne weg und dann fühlt es sich viel kühler an. Also das können unter einem Baum, können das 15 Grad gefühlte Temperatur als Differenz sein.
Aber das heißt, am Land geht es dann darum, eben wie schafft man Maßnahmen, dass die Leute sich draußen, wenn sie sich draußen aufhalten, wohler fühlen? Und in der Stadt geht es darum, wie schafft man es, dass die Nächte erträglich bleiben?
In der Stadt muss ich sogar auf beides schauen.
Also auf beides, okay.
Ja. Und in der Stadt ist es natürlich auch so, Stadt ist divers, ist groß, da gibt es unterschiedlichste Herausforderungen, aber auch Erwartungen aus der Bevölkerung, was die Stadt leisten soll oder was Freiraum in der Stadt leisten soll. Ich kann mir vorstellen, es soll Plätze geben, die zum Beispiel eben schon versiegelt sind, weil ich dort Veranstaltungen machen möchte, weil ich die dazu brauche. Aber das wird dann nicht der Platz sein, wo ich mich bei 36 Grad und starker Sonneneinstrahlung stundenlang aufhalten werde.
Und was kann man denn da tun? Wie kann man Lebensraum so gestalten, dass die Lebensqualität wieder höher wird, trotz Klimawandel?
Ja, da geht es aber ganz stark dann darum, wie ist die Nutzung? Weil wir gerade davon geredet haben, vom Land, da geht es natürlich darum, wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel und wenn wir daran denken, ich möchte es im Umweltverbund machen, also zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren, nicht das Auto nutzen, weil dort habe ich ja wieder dann den CO2-Ausstoß, wenn ich nicht mit dem Elektroauto unterwegs bin, dann möchte ich eigentlich dafür schauen oder dafür sorgen, dass ich so gehen kann, so mit dem Rad fahren kann, dass ich eben möglichst beschattet bin. Es können natürlich auch Arkaden sein, das müssen nicht Bäume sein. Bäume bringen halt auch noch andere, sehr viele positive Effekte. Und dadurch kann ich dann erreichen, dass man auch zu Fuß und mit dem Rad zum Beispiel eben dann die alltäglichen Wege erledigen kann. Oder es gibt eben noch dann andere Anpassungsmöglichkeiten, nicht nur baulich oder dadurch, dass ich Bäume pflanze. Man kann natürlich auch die Erledigungen auf eine andere Tageszeit verschieben. Man könnte am Abend einkaufen gehen. Aber das bedeutet natürlich wirklich eine starke Veränderung, auch eine gesellschaftspolitische Veränderung, weil dann müssen wir unseren Alltag ganz anders organisieren, weil dann ja Lebensmittelgeschäfte auch am Abend, ich sage jetzt mal bis Mitternacht offen haben müssten quasi. Wie organisiert man das? Weil Leute, die in Lebensmittelgeschäften arbeiten, haben zum Beispiel Betreuungspflichten. Ist dann der Kindergarten offen am Abend oder wie stellen wir uns das vor?
Also es ist dann doch einfacher, dann Bäume zu pflanzen, Arkaden zu bauen und baulich was zu tun.
Das kommt für mich dann darauf an, wie stark der Klimawandel wirklich ist, wie wir es begrenzen können. Weil wenn es einfach viel heißer wird, viel häufiger heißer wird, ist einfach auch die Lufttemperatur höher, dann wird auch das einfach mehr zur Belastung und dann kann ich nicht nur durch Schatten arbeiten. Und
also das ist
da finde ich, das muss einfach ineinander greifen. Das wird einfach notwendig, dass man nicht nur ein Segment oder einen Bereich herausnehmen, wo man Anpassung machen, sondern es wird da ganz viel betreffen müssen, auf was wir schauen werden.
Also Lebensraum gestalten und Leben neu gestalten könnte
genau,
der Klimawandel
richtig, sein. Ja. Also das ist sicher ein guter Wahlspruch quasi, Lebensraum und Lebensablauf quasi umgestalten. Weil es eben dann darum geht, dass wir eigentlich auf diese komplett neuen oder anderen Umweltbedingungen reagieren müssen.
Wie ist denn das, wenn man sagt, jetzt kommt es zu einer Umgestaltungsphase, kommt es da auch zu Inputs von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, unter anderem den 20- bis 40-Jährigen, die ja die Konsequenzen in Zukunft noch am stärksten spüren werden?
Bei Projekten, die wir jetzt durchführen oder auch wo es Bürgerbeteiligung gegeben hat, ist eigentlich diese Bevölkerungsgruppe in dem Alter unterrepräsentiert. Es sind eher Leute, die schon in Pension sind, die vielleicht sich auch die Zeit nehmen oder das Interesse haben. Man probiert auch, wann es besser klappt, ist, wenn man natürlich darauf schaut, dass man Zeiten wählt, wo man Beteiligungsformate macht, die nicht unbedingt unter Tag sind, sondern die eher am Abend sind, sodass es leichter möglich wird, wenn man zum Beispiel arbeitet und dann am Nachmittag von 2 bis 5 sich freinehmen müsste zum Beispiel. Was wir auch festgestellt haben, dass es ganz wichtig ist, viel mehr aufsuchende Veranstaltungen zu machen oder aufsuchende Bürgerbeteiligung. Das bedeutet, dass man in dem Grätzl, wo man zum Beispiel was ändert, wirklich unterwegs ist, bewusst nicht nur einlädt und sagt, kommt zu uns, sondern dass man in Cafés geht, in Lokale geht, mit Leuten ins Gespräch kommt, schaut, dass man, wo gibt's über dieses lokale Wissen dann herauszufinden probiert, wo könnte man noch Leute treffen, die interessiert sind, Jüngere einbinden, also Schülerinnen und Schüler, die ihren Schulweg zum Beispiel haben, dass man also dann Bildungseinrichtungen anspricht, in den Schulen, in den Kindergärten fragt. Das bedeutet aber, dass es viel mehr Aufwand ist. Das geht nicht einfach, dass man es festlegt, das mache ich am 17. Februar von 14 bis 17 Uhr und dann ist die Beteiligung quasi abgehakt, sondern ich muss natürlich viel mehr Zeit dafür aufwenden. Wir haben aber festgestellt, dass das wirklich viel bringt und dass dann das Feedback einfach gut ist und hoch ist.
Das heißt, es ist jetzt nicht nur notwendig, staatliche regulative Maßnahmen zu setzen, sondern wirklich einen Partizipationsprozess, einen gemeinsamen Austausch zu schaffen.
Ich würde das jetzt nicht gegeneinander ausspielen oder so gegeneinander hinstellen. Ich finde, die Regulatorien sind extrem notwendig. Das einfach aus dem Grund, damit man gleiche, faire Ausgangsbedingungen hat für Bauträgerinnen und Bauträger, für Bauherren, für Immobilienentwickler. Und dann aber auch, wenn Städte sich anpassen sollen oder Gemeinden und Dörfer, die brauchen ja das notwendige Budget dafür. Und wenn es kein gesetzliches Regularium gibt, dann gibt es auch kein Budget. Und das haben wir immer wieder festgestellt, dass das eine große Herausforderung ist, dass es einfach noch unklar ist, wo kommt das Geld dafür her, dass man sich an Klimawandel anpasst. In manchen Bereichen, wenn wir weggehen von der Hitzeanpassung, wenn wir zum Beispiel Hochwasser anschauen, da ist es schon viel klarer. Da gibt es einfach, hat es immer wieder Hochwasserkatastrophen gegeben. Und da ist schon recht klar, Wildbach- und Lawinenverbauung zum Beispiel, da gibt es die Strukturen vom Bund bis zur Gemeinde über alle Föderalismusebenen. Da ist eigentlich klar, wo wird das Budget verhandelt, wie geht man damit um. Und dadurch, dass Hitze etwas ist, was lange Zeit nicht relevant oder nicht im Vordergrund gestanden ist, dadurch muss man das eigentlich jetzt viel mehr regulieren und viel mehr sich dadurch jetzt eigentlich noch aushandeln, wie wir mit dieser Fragestellung umgehen.
Ist es dazu auch notwendig, dass es noch heißer wird? Weil du hast gerade gesagt, es gab schon viele Hochwasser- und Lawinenkatastrophen in Österreich. Das ist einfach präsent in den Köpfen. Und muss die Hitze noch unerträglicher und noch präsenter werden, damit was passiert auf gesetzlicher Ebene?
Also wir können uns das Beispiel anschauen in Frankreich. Da gab es 2003 eine große Hitzewelle. Und das ist auch die größte Naturkatastrophe, was Todesopfer anbelangt, über 70.000 Tote in Europa aufgrund dieser Hitzewelle. Aber es ist eben nicht so, dass diese Todesopfer leicht sichtbar sind, sondern die sieht man erst hinterher in einer Statistik, nämlich durch die sogenannte Übersterblichkeit. Also man schaut sich
mehr Menschen sterben als normalerweise im Durchschnitt.
Genau, man schaut sich im darauffolgenden Jahr an, wie viele Leute sind gestorben und dann kann man feststellen, es sind viel mehr gestorben, wie eigentlich im Jahr in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und dadurch ist es nicht so präsent in Frankreich und vor allem in Paris ist es aber sehr wohl sehr präsent geworden 2003, weil einfach alle überlastet waren. Es hat so viele Tote gegeben, dass die Kühlhäuser nicht mehr ausgereicht haben. Es gab viele Tote, beziehungsweise es waren natürlich auch sehr viele, die dann in den Spitälern betreut werden mussten. Und da waren aber viele auf Urlaub, die in Spitälern arbeiten, also Pflegerinnen und Pfleger, aber Ärztinnen und Ärzte. Und dadurch waren die total überlastet und dadurch hat Frankreich richtig gespürt, was so eine Hitzewelle bedeutet.
Haben Sie die entsprechenden Maßnahmen auch getroffen?
Genau, und das ist ja das, wenn wir heute hören, wir hören jetzt da von Paris, dass die Mobilität ganz anders geworden ist. Und das ist etwas, was einfach da miteinander hineinspielt. Weil wenn ich mir vorstelle, ich möchte Städte anpassen, dann habe ich ja nicht einfach den Platz in der Stadt. Und ich habe also sogenannte Flächenkonkurrenz. Ich habe eine Straße und ich kann die Häuser nicht auseinanderrücken, sondern die Straße ist so breit, wie sie ist. Und jetzt will ich aber da zum Beispiel Begrünung und Bäume reinbringen. Habe aber jetzt schon bestimmte Nutzung. Oftmals ist es das Auto, das dort parkt, beziehungsweise Fahrspuren, dass ich mit dem Auto fahren kann. Und so nimmt eine Mobilitätsform extrem viel Platz ein und das muss ich verändern. Und dann, wenn ich dann diese Mobilitätsformen verändere, also dass man mehr zu Fuß geht, mehr mit dem Rad fährt, mehr mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, dann gewinne ich Platz für Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Und das ist das, was man jetzt da so stark hört aus Paris, dass sich da so viel tut, dass so viele mit dem Rad fahren jetzt, dass viel weniger Autos unterwegs sind, dass Parkplätze aus der Stadt hinausgebracht werden quasi. Und das wird aber eben gemacht, damit man viel mehr Platz hat für Begrünung von der Stadt, damit man viel mehr Bäume in die Stadt einbringt, damit sie sich eben nicht so stark aufheizt und damit es eben dann nicht wieder zu so einer Klimakatastrophe kommt eigentlich, wie diese Hitzewelle 2003.
Es gibt bei solchen Sachen natürlich auch immer viele Widerstände. Muss man da den Menschen noch mehr erklären, welchen Wert auch zum Beispiel eine Dorferneuerung, eine Ortskernrevitalisierung oder auch eben Klimaschutz, Anpassungsmaßnahmen, bauliche Veränderungen, welchen Wert die auch haben?
Wir haben die Praterstraße umgestaltet und umgebaut und da unterschiedlichste Klimawandelanpassungsmaßnahmen durchgeführt. Und das Gute ist ja dann, dass viel belebter ist dann die Straße im Anschluss, weil es einfach viel mehr Platz gibt unter Bäumen, wo es angenehm ist, weil man draußen sitzen kann, weil auf einmal Platz gewonnen wurde, damit es auch einen Gaschgarten gibt beim Lokal. Und wenn man jetzt im Sommer die Praterstraße mit dem Rad entlang fährt, dann ist da voll viel los. Da sitzen Leute und da hörst, wie es diskutiert wird und du hast Platz zu mit dem Fahrrad fahren. Ich bin da öfter mit meinem Sohn unterwegs, wenn wir von der alten Donau heimfahren nach dem Schwimmen. Und da verweilt man dann auch gern, da bleibt man dann auch stehen. Und da merken dann alle, aha, da hat sich jetzt was geändert, da gibt es einen Mehrwert. Das ist jetzt ganz anders, das ist anders, wie wenn viele Autos unterwegs sind, wenn Straßenverkehrslärm überhand nimmt. Und da muss man sagen, so wird es dann schon gemerkt. Also das ist nicht etwas, was man einfach sagen kann oder abfragen kann, sondern eigentlich wird dadurch entschieden, wo ist ein Platz oder Straße belebt oder
wo geht man gern hin. Das heißt eigentlich erst im Nachhinein merkt man es dann,
genau,
den Mehrwert.
Ja. Richtig, und es gibt Leute, die sich aber gut auskennen, die Spezialistinnen und Spezialisten sind dafür, das schon lange machen und dann eben sagen können, wie müssen Straßen oder Plätze oder eben Lebensraum gestaltet werden, damit das dann eben passiert, damit man dann das spürt, dieses blühende Leben, das man dann trotz heißeren Zeiten in der Stadt haben kann.
Gibt es so ein paar Standards, wo man sagt, mit denen gelingt es eigentlich immer, dass ein Mehrwert entsteht?
Ja, der Standard ist jetzt nicht ein technischer Standard, sage ich jetzt einmal, sondern für mich ist der Standard das, dass es interdisziplinäre Teams braucht. Also Teams, die aus unterschiedlichen Fachrichtungen miteinander zusammenarbeiten. Es ist sicher vorbei, dass man einfach sagt, ein Straßenraum wird umgestaltet und das macht einfach die Stadtverwaltung, so wie man es einfach immer gemacht hat, sondern was es braucht, ist das, dass Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung, Stadtklimatologie, Stadtplanung, dass die zusammenarbeiten und dass das Hand in Hand geht, weil dann klappt es, dass man nämlich für die lokalen Gegebenheiten plant. Es sind auch nicht die Maßnahmen gegen Hitze zum Beispiel an jedem Standort die gleichen, sondern das hängt eben ganz stark ab, wo ich bin, im Dorf oder in der Stadt und in welcher Stadt ich bin, weil die naturräumlichen und die stadträumlichen Gegebenheiten an jedem Platz, in jeder Straße anders sind. Ich möchte es mit einem Beispiel bringen. In Wien gibt es sogenannte Kaltluftschneisen. Da kommt kalte Luft aus dem Umland in die Stadt herein.
Vom Wienerwald zum Beispiel.
Zum Beispiel vom Wienerwald, genau. Im Swinthal ist ganz eine bekannte Kaltluftschneise. Da gibt es die Kaltluftentstehungsgebiete, die sind außerhalb von der Stadt. Dann gibt es das Swinthal als Kaltluftschneise und dann gibt es die Wirkgebiete, also dort, wo dann die Kaltluft ankommt und wo sie dann hilft. Und dann gibt es aber große Teile in der Stadt, wo nie eine Kaltluft hinkommt, wo auch keine Kaltluft entsteht. Das ist zum Beispiel in Favoriten sind das große Teile. Aber auch am Gürtel entlang gibt es große Bereiche, wo keine Kaltluft hinkommt. Und je nachdem, ob ich jetzt in so einem Gebiet bin, wo es Kaltluft gibt oder wo es eben keine gibt, muss ich unterschiedliche Maßnahmen setzen, beziehungsweise kann ich von dieser Kaltluft profitieren, die in danach kommt. Und dann muss ich schauen, dass diese Kaltluft möglichst nicht abgeschwächt wird.
Also zum Beispiel keinen großen Wohnblock hinstellen.
Genau. Und wenn der so steht, dass er die Kaltluft, man kann sich das auch so vorstellen wie ein kleines Bächlein, wo das Wasser rinnt und dass man jetzt einen Staudamm baut da drin. Und wenn man vorstellt, der Staudamm, das wäre ein Gebäude, das dann quer zur Strömungsrichtung steht oder zur Wasserrichtung, zur Kaltluftrichtung quasi, dann hält die Kaltluft auf und alle, die dann stromabwärts leben, die bekommen dann keine Kaltluft mehr oder nicht so kühle, kalte Luft. Und das macht es eben dann so spannend, so interessant, in so einem interdisziplinären Team miteinander dran zu arbeiten, was passt für den jeweiligen Standort jetzt gerade am besten. Ich habe zum Beispiel Umgestaltung, dann stelle ich Gebäude anders hin, so dass mehr kalte Luft in der Nacht hineinkommt. Dann schaue ich, dass die Kaltluft zum Beispiel möglichst hoch wird, dass sie nicht nur die unteren Stockwerke, sondern auch höhere Stockwerke erreicht. Dann schaue ich, dass ich möglichst unversiegelt bin, weil dadurch wird die Kaltluft nicht abgeschwächt, sondern die behält ihre Wirkung. Und so gibt es einen ganzen Strauß an Maßnahmen, gemeinsam mit Begrünung, gemeinsam mit der Entsiegelung, die man treffen kann, damit es eben lebenswert wird.
Noch einmal kurz zum Thema Klimapolitik. Die Wien Süd hat sich als gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft an mehreren Forschungsprojekten wie Urban Heat Equality, Cool City oder Well Act von der BOKU Wien und der TU Wien beteiligt. Haben denn solche Projekte auch Auswirkungen auf die realen Prozesse in der Klimapolitik und die echten politischen Maßnahmen?
Auf jeden Fall. Gerade diese Austrian Climate Research Projekte, die ACRP-Projekte, da sind in den letzten Jahren viele gemacht worden, die eben Grundlage sind genau für solche Betrachtungen, für solche Planungen. Das ist jetzt so, dass man dann Forschungsergebnisse direkt gleich nutzen kann. Am besten ist natürlich, wenn diejenigen, die das erforschen, auch gleich dann in der Umsetzung wieder beteiligt sind. Das probieren wir bei Weatherpark zu machen, dass wir so immer parallel 2 bis 3 Forschungsprojekte laufen haben, also dass wir da mit beteiligt sind oder die wir selber machen. Darum finde ich das auch gut, wenn die Wien Süd das macht, weil wenn man involviert ist und mit dabei ist, dann hat man einfach aus erster Hand diese Informationen, kann die gleich umsetzen und nutzen. Ich finde, dass gerade in den letzten Jahren sich das gezeigt hat, dass die Forschung auch das aufgreift, dass es eben besonders heiß ist, dass es um Starkregen geht, dass es darum geht, nicht nur aus der klimatischen Perspektive, also es geht nicht nur darum, um wie viel wird es heißer oder um wie viel nimmt der Starkregen zu, sondern es geht dann auch darum, wie wirkt sich das aus, nämlich auch auf die Vulnerabilität zum Beispiel. Was heißt das wieder? Da geht es darum, bei Hitze ist es so, dass besonders alte Menschen beziehungsweise ganz junge Menschen besonders betroffen sind.
Also es geht wirklich dann auch darum, dass man schaut, wie wirkt sich das auf das reale Leben aus.
Genau, ja. Und wenn man dann sich zum Beispiel anschaut, gibt es Orte, wo besonders viele ältere Menschen leben, dann haben die natürlich eine höhere Betroffenheit, eine höhere Vulnerabilität und die können dort zum Beispiel dann gezielt Maßnahmen setzen. Oder wenn es darum geht, wenn ich ein Pflegeheim, ein Altersheim mir aussuchen kann, wo ich es hinbaue in der Stadt, dann könnte ich zum Beispiel schauen, dass das ein Ort ist, wo ich eben besonders viel Kaltluft habe. Und das wird eben in Forschungsprojekten auch angeschaut. Wie spielt da also diese sozialen Fragestellungen, die klimatischen Fragestellungen, die Mobilität plus der Landschaftsarchitektur, wie spielt das alles zusammen?
Jetzt ist es aber auch so, dass ganz viele Maßnahmen, wo es gerade um Beteiligung geht von Bürgerinnen und Bürgern rund um das Thema Klima, zum Beispiel der Klimarat, im Sand verlaufen. Wie wichtig ist es, dass eben gerade nicht passiert und die Politik hier auch mehr auf das eingeht, was die Initiativen von den Menschen sind?
Also beim Klimarat, da ist für mich wichtig, da gibt es unterschiedliche Formate. Es gibt wissenschaftliche Klimabeiräte oder Klimaräte mit mehreren Gremien. Dann gibt es so wie Bürgerinnenräte, also dass Bürgerinnen und Bürger gelost werden bzw. eingeladen werden in einen Rat, wo man dann sich mit dem Thema auseinandersetzt und beschäftigt und dann formuliert, was es für Empfehlungen an die Politik zum Beispiel gibt. So einen Klima-Bürgerinnenrat haben wir ja gehabt in Österreich.
Genau, den habe ich gemeint, der ist ja im Sand verlaufen eigentlich, die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.
Richtig, und da ist es natürlich so, dass es das etwas ist, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Bürgerinnenrat oder den Klimarat, wie er geheißen hat, begleitet haben. Und dann hat es ja von den Bürgerinnen und Bürgern Empfehlungen gegeben, ich glaube fast 100 Stück. Und leider sind da wenige oder gar keine von der Politik dann aufgenommen worden, Wobei ich denke, dass das ja genau die große Herausforderung ist, warum das nicht passiert. Weil wir haben ja schon relativ hohen Leidensdruck. Es ist ja nicht so, dass es nicht heißer geworden wäre. Es ist ja nicht so, dass wir nicht Starkregen hätten und noch nie dagewesene Niederschlagsereignisse zum Beispiel. Meine Einschätzung ist, dass es einfach für viele in der Politik noch zu wenig opportun ist, da Maßnahmen zu setzen.
Also mit Klimawandel gewinnt man keine Stimmen.
Genau, ja. Das kostet Geld, da muss man Budget zur Verfügung stellen.
Es Klimaschutz. Schaut,
genau, ja. Nein, es ist beides, oder? Es ist der Klimaschutz wäre nämlich so, dass man lokale Wertschöpfung generieren könnte, dass man unabhängiger ist von Ausgaben für fossile Energie. Der Herr Habeck hat das gerade letztens in einem Interview gesagt, dass wir in Europa pro Jahr 450 Milliarden Euro für fossile Energien ausgeben und ins Ausland transferieren quasi. Also da könnte man wirklich viel tun mit dem Geld. Also ich glaube, dass es da schon Möglichkeiten gibt und dass da wirklich viele Benefits und Co-Benefits gehoben werden könnten. Auch was den anbelangt, wie passen wir uns eben an diese neuen Umweltbedingungen an.
Für das mich, muss mehr ins Bewusstsein von genau. den Politikerinnen und Politikern noch.
Und ich sehe das schon ganz stark, dass es gerade an der Politik liegt, da die richtigen Weichenstellungen zu treffen, weil das nicht etwas ist, was jeder Einzelne und Einzelne von uns machen kann. Ich vergleiche das immer mit dem U-Bahn-Bau. Das bringt nichts, dass wir uns miteinander ausmachen, bauen wir U-Bahn und jeder nimmt Schaufel und Pickel und fängt an graben, sondern da brauche ich einen Prozess dahinter, das muss geplant werden, da brauche ich Leute, die sich professionell damit beschäftigen und gut auskennen. Und dann klappt es mit dem U-Bahn-Bau natürlich dadurch, dass wir alle Steuern zahlen und dass es da Geld gibt, das dann gemeinschaftlich investiert wird. Und so müsste es eben auch sein, wenn es um Klimaschutz und auch um Klimawandelanpassung geht.
Und dann ist auch in Zukunft ein Leben mit Lebensqualität in einem schönen Lebensraum möglich noch in Österreich?
Ja, das ist für mich immer schwierig. Was kann man da oder wie kann man das so sagen? Wir haben aufgehört zu sagen, dass wir die Lebensqualität verbessern wollen, sondern eigentlich müssen wir sie probieren zu erhalten. Wir müssen schauen, dass aufgrund dessen, wie stark wir schon das Klima verändert haben, dass wir eigentlich einen lebenswerten Lebensraum gestalten sollten oder müssen. Und es wird nicht so einfach sein, dass wir sagen, es wird immer alles besser.
Und aber den Standard halten, das kann gelingen.
Da bin ich ein bisschen pingelig, weil Lebensqualität und Lebensstandard sind für mich wieder zwei unterschiedliche Sachen. Und da ist für mich auch die Frage, ob der jetzige Lebensstandard, ob das erstrebenswert ist. Bei der Qualität bin ich sofort dabei. Aber das muss man sich viel mehr ausdiskutieren. Das ist eben auch die, eigentlich das, dass das Politik viel mehr ansprechen müsste, dass man das miteinander ausdiskutiert. Was ist unsere Lebensqualität, die wir gerne haben möchten? Wie soll es sein? Wie wollen wir leben? Da gibt es übrigens auch schon aus der Forschung schon richtig viel Material dazu, da gibt es Berichte dazu. Da gibt es zum Beispiel einen Bericht, wie mit hoher Lebensqualität ein Leben ausschauen kann. Strukturen für ein klimafreundliches Leben heißt der Bericht. Also da gibt es schon einiges zum Nachlesen, wie das gelingen kann und was man da tun könnte.
Dann sage ich danke, Simon, für deine spannenden Einblicke.
Ja, danke auch. Hat mir voll taugt, miteinander zu diskutieren.
Das war ein Gespräch mit Simon Czarnet. Das war's mit Lebensraum gestalten für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast gerne und lasst eine Bewertung da. Dieser Podcast wird ermöglicht durch Wien Süd. Weiterführende Links und Informationen zu unserem Gast findet ihr in den Shownotes. Lebensraum gestalten ist eine Produktion von Art Phalanx im Auftrag von Wien Süd. Redaktion Gerald Anneshuber, Produktion, Schnitt und Sounddesign Kaspar Ahrens, Moderation ich, Laura Franz.